ARD Sounds.
Hi, hier ist David für euch und bevor es losgeht, habe ich noch Neuigkeiten. Ihr könnt am 9. Mai mit uns in eine investigative Recherche abtauchen. Wir sind nämlich mit 11KM beim ARD Sounds Festival live auf der Bühne. Und unser Gast ist Jörg Diehl. Von welcher Investigativstory er erzählen wird, das kann ich euch an dieser Stelle leider noch nicht verraten. Aber so viel vorab, Jörgs Recherchen klingen oft wie Krimis. Wer hat die Nord Stream Pipeline gesprengt oder wo ist Jan Marschalek, der Ex-Wirecard-Vorstand? Seit diesem Jahr leitet Jörg die Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Also, 11KM live beim ARD Sounds Festival am 9. Mai in Nürnberg. Tickets bekommt ihr auf ardsoundsfestival.de und wir freuen uns natürlich wahnsinnig, wenn ihr vorbeikommt. Die Menschen in Ungarn wählen am Sonntag ein neues Parlament und der Ausgang wird die ganze EU beschäftigen. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán kämpft um den Machterhalt. Nach 16 Jahren durchgehend im Amt kann ihm laut Umfragen ein Herausforderer gefährlich werden: Peter Mocsor. Wie Orbán gerade versucht, sein Amt zu retten und ob Ungarn mit einem Wahlsieger Peter Mocsor wirklich wieder demokratischer werden würde, das klären wir mit Oliver Schosch aus dem ARD-Studio Wien. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Freitag, der 10. April. Oliver, herzlich willkommen bei 11KM. Schön, dass du da bist.
Hallo, schöne Grüße aus dem ARD-Studio in Wien.
Oliver, wie stehen denn die Chancen, dass Viktor Orbán als ungarischer Ministerpräsident wiedergewählt wird?
Also wenn man sich die Umfragen anschaut, die unabhängigen Umfragen, dann lag Viktor Orbáns Fidesz-Partei jetzt viele Monate rund 10 Prozentpunkte hinter der proeuropäischen konservativen Tisza-Partei von Herausforderer Peter Mocsor. Der Vorsprung, wenn die Umfragen so stimmen, ist dann doch so groß, dass Peter Mocsor eigentlich gewinnen müsste. Was jetzt viele Experten vermuten, dass Viktor Orbán, er ist ja seit 16 Jahren autoritär an der Macht, dass der sich nicht einfach so fair abwählen lässt. Also was man ja sieht, es gibt mehr und mehr Eskalation jetzt im Wahlkampf. Also Viktor Orbán legt sich gerade mit der Ukraine an. Er versucht, Zelensky als Feindbild aufzubauen. Aber das reicht alles nicht. Und deswegen vermuten viele Experten, dass Viktor Orbán zu noch drastischeren Mitteln greifen wird.
Fidesz knows that they have to do something more.
Ich habe zum Beispiel mit dem unabhängigen Wahlforscher Robert Laszlo gesprochen von der NGO Political Capital in Budapest.
So they have to do something unexpected and what I'm really afraid of is the false flag operation that can take place.
Und der sagt, er hat Angst, dass es kurz vor der Wahl zum Beispiel einen Drohnenangriff oder einen Bombenanschlag geben kann, vielleicht mit russischer Hilfe, so eine false flag Aktion.
Maybe a few Hungarians will die there and most Hungarians will feel that the war came here and now we are really close to get involved and people will feel that, okay, I don't really like Viktor Orbán, but in this particular moment it wouldn't be wise to change the regime.
Und dann könnte so eine Bedrohungslage entstehen, dass Orbán sagen kann, wir werden bedroht von der Ukraine. Und die Menschen sagen dann, oh, ich mag zwar Orbán nicht, aber wenn wir so bedroht werden, dann ist es vielleicht gefährlich, jetzt das Regime zu wechseln, deswegen wähle ich wieder Orbán. Es gibt Experten, die so etwas noch vermuten, dass Viktor Orbán auch zum letzten Mittel noch kurz vor der Wahl greifen könnte.
Diese extremen Mittel jetzt mal unabhängig davon, wie hat denn Viktor Orbán eigentlich bisher versucht, die Leute für sich zu gewinnen?
Also Viktor Orbán hatte zum Beispiel in dieser Woche seinen zweiten hohen Besuch aus den USA. Also Präsident Donald Trump ist jetzt nicht selbst gekommen, aber er hat ja nach Außenminister Rubio jetzt seinen Vizepräsidenten J.D. Vance geschickt.
Thank you, please.
Und der hat dann gemeinsam mit Orbán eine Show gemacht. Sie haben zusammen die EU frontal angegriffen. Und Vance hat gesagt, Orbán ist der beste und stärkste Anführer in Europa.
A special guest that asked that I give him a phone call and we'll see. Let's hope he actually answers. All right. Hello, Mr. President. How are you?
Da hat dann J.D. Vance in dieser Halle in Budapest live vor Publikum Donald Trump angerufen und ans Mikro gehalten. Und dann hat der US-Präsident über das Handy gesprochen.
Mr. President, you are on with about 5,000 Hungarian patriots.
I love Hungary and I love that Viktor. I'll tell you, he's a fantastic man. We've had a tremendous relationship.
Ja, und Orban, der wollte den Ungarn nochmal zeigen, die EU, die mich immer kritisiert, die ist unwichtig. Ich habe den guten Draht zu den wirklich mächtigen Menschen dieser Welt und das ist die Trump-Administration. Man weiß ja, Trump und Orban, beides Rechtspopulisten. Biden wird vorgeworfen, die Demokratie abzubauen. Das große Thema aber, das Viktor Orban in seinem Wahlkampf setzt, das sind Feindbilder. Also Viktor Orban sagte zum Beispiel neulich bei einem Wahlkampfauftritt: Wir sind ein nationalpatriotisches Land. Wir sind das einzige migrationsfreie Land in der EU. Wir verteidigen unser Vaterland, wehren uns gegen das liberale Schlangennest Brüssel. Wir schicken kein Geld in die Ukraine. Die EU will selbst in den Krieg ziehen. Sie wollen unsere Soldaten auch mit in den Tod schicken. Also das sagt Orban bei seinen Wahlkampfauftritten. Es ist eines der zentralen Motive. Er sei der Friedenspolitiker in der EU. Und Peter Modja sei eine Marionette der EU und die EU, das sei ein Kriegstreiber.
Würdest du eigentlich als Beobachter sagen, hat dieser Populismus bei Viktor Orban in den letzten Jahren eher zugenommen oder war er schon immer so lautstark?
Also er war schon immer so. Populismus, Propagandamaschinerie in Gang setzen, das kennt man von Orban schon sehr lange. Aber was interessant ist, Viktor Orban hat in letzter Zeit noch eine neue Komponente hinzugefügt. Er hat nämlich gemerkt, dass diese Feindbilder allein nicht ausreichen. Er wird ja nicht besser in den Umfragen. Deswegen kopiert er jetzt in letzter Zeit mehr und mehr die Kampagne von Peter Modja. Also, Viktor Orban macht jetzt auch selbst Open-Air-Auftritte in kleineren ungarischen Städten. Zuvor war er nur in geschlossenen Hallen vor ausgewähltem Publikum. Orban verteilt Fähnchen und Fackeln an seine Anhänger. Er umarmt die Menschen, macht Selfies, geht in die Menschenmenge und zeigt das Ganze auf Instagram. Das ist 1:1 das, was Peter Modja seit Monaten macht und das kopiert jetzt Orban, weil er glaubt, er braucht noch ein bisschen mehr als Feindbilder verbreiten.
Dann lass uns jetzt mal auf Peter Modja schauen. Wie sieht sein Wahlkampf aus? Wie schafft er es, Wähler zu überzeugen?
Ich habe ja Peter Modja erlebt, also ich war in Veszprém. Veszprém ist am Balaton und man muss sich das so vorstellen. Es ist irgendwie Abend, da sind 2000 Leute versammelt. Das Team von Peter Modja verteilt Fackeln, verteilt Fahnen. Die Leute singen, halten sich an den Händen und dann kommt Peter Modja, ein gut aussehender Typ mit so Undercut-Haarschnitt, schicken Klamotten, oft weißes Hemd, sportlich, smart aussehend. Also tatsächlich, ja, wie so ein Popstar fast. Mhm. Und der läuft dann mit so einer Fahne durch die Menschenmenge durch. Alle gucken ihn an und klatschen.
Jó estét kívánok, jó estét Veszprém, Veszprém megye.
Er geht dann auf die Bühne. Und dann verkündet er eben den Neuanfang und erzählt, wie stolz er ist, dass es so eine tolle Gemeinschaft gibt und alles ohne Propaganda und Manipulation und er werde jetzt das Land verändern. Und dann geht er danach auch wieder in die Menschenmenge und macht Selfies. Also er bleibt bis zum Ende, macht mit jedem, der möchte, macht er Selfies. Und er nimmt einem dann das Smartphone aus der Hand und drückt selber ab. Also er kontrolliert das eigene Lächeln. Er weiß ganz genau, wann er abdrücken muss, weil er weiß, dass diese Bilder bei Social Media verteilt werden und dass die dann zum Teil vielleicht auch sehr weit verbreitet werden. Also der agiert wirklich wie ein Popstar. Viktor Orban kontrolliert die Medien, hat auch das Geld, um Plakatkampagnen im ganzen Land zu fahren. Das hat Peter Modja nicht, aber durch Instagram, durch Facebook, durch TikTok erreicht Peter Modja genauso die Leute und er zieht halt wirklich von Dorf zu Dorf und trifft die Menschen.
He's all my hope right now and he's an idol for me and I really want to get a picture with him.
Wir haben da zum Beispiel einen 18-jährigen Schüler getroffen.
How he treats the population of Hungary is just so good to see that there are still hope in this country and it's so good to see.
Und der sagt halt, ich bin so froh, ich sehe, dass es Hoffnung gibt in diesem Land und schaut her, wie der in die Menge geht, wie der mit den Leuten umgeht.
And I'm at that point when I'm going to finish high school. I want to go away from this. If not, he gets on top.
Und ich werde nach der Schule das Land verlassen, wenn er nicht regieren wird.
I don't want to stay here if this continues.
Tritt denn Peter Modjor auch populistisch auf? Wie nimmst du das wahr?
Also es ist auch bei Peter Modjor von einem personenbezogenen Wahlkampf die Rede, also und von Populismus, aber halt ein anderer Populismus. Also er stellt sich halt hin und sagt, Viktor Orban klaut unser Geld. Viktor Orban ist russlandfreundlich. Viktor Orban drängt uns ins Abseits. Viktor Orban betrügt euch. Das ist ja auch Populismus. Und auch die Partei von Peter Modjor ist ja nicht so eine klassische Partei wie jetzt irgendwie Sozialdemokraten, Liberal oder so. Das ist ein Team, das hinter Peter Modjor steht und ihn stützt sozusagen. Er ist wirklich der Held, der eben als einzelne Person so präsentiert wird und zu Felde zieht gegen das System, das er eben sprengen will und Ungarn zu einem besseren demokratischen Land machen will.
Peter Modjor, der ist erst seit 2 Jahren politisch aktiv. Erzähl uns noch mal ganz kurz, wie hat er es geschafft, dass er so schnell zum aussichtsreichsten Gegner von Viktor Orban wurde?
Also die Story hinter Peter Modjor ist einfach eine Story, bei der viele Ungarn mitgehen können. Der 45-jährige Peter Modjor kommt ja selbst aus dem Orban-System. Er war ein Fidesz-Beamter und Fidesz-Diplomat und er war der Ehemann der ehemaligen Justizministerin von Viktor Orban, Judith Varga, und hat mit ihr 3 Kinder. Und die hat einmal ihren Posten verloren vor 2 Jahren. Sie sollte noch Fidesz in den Europawahlkampf führen, musste sich aber zurückziehen, denn es gab einen Skandal um einen Fidesz-Mann, dem Kindesmissbrauch vorgeworfen wurde. Und dann kam offenbar innerhalb der Fidesz-Partei von ganz oben der Befehl, ihn zu begnadigen. Und diesen Befehl haben dann die Präsidentin und die Justizministerin ausgeführt und die mussten dann beide abtreten. Und da ist dann Peter Modjor so richtig sauer geworden. Er sah seine Ex-Frau als Bauernopfer und ist dann aus der Fidesz-Partei ausgestiegen, hat ausgepackt über Korruption, Machtmissbrauch und Propaganda und wurde zum Whistleblower. Und es war so ein medialer Paukenschlag und er wurde über Nacht berühmt und plötzlich war er dann der Held, der Viktor Orban schlagen kann. Und die Leute haben gesagt, das ist jemand, der kommt aus dem System, der weiß, was er tut. Das ist nicht einfach irgendein Oppositionspolitiker, sondern das ist so der Aussteiger aus dem System. Und er ist dann auch 2 Jahre lang von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf gezogen, fast wie ein Wanderprediger. Und er hat halt einfach viele Menschen überzeugt.
Die Geschichte hinter dem Korruptionsskandal in Ungarn und dem damit verbundenen Aufstieg von Peter Modjor, die haben wir in einer 11KM-Folge schon mal ausführlich erzählt. Wir verlinken euch die Folge hier in den Shownotes. Oliver, Peter Modjor war also lange selbst Mitglied von Orbans Fidesz-Partei. Wie unterscheidet er sich denn politisch von Viktor Orban?
Also Viktor Orban und seine Fidesz-Partei gelten ja als rechtspopulistisch, als pro-russisch und auch als autoritär. Peter Modjor sieht sich als pro-europäisch, als christdemokratisch und konservativ, kein linker Politiker. Er ist ja mit der Tisa-Partei schon im EU-Parlament und da in der konservativen EVP-Fraktion, in der Fraktion, wo auch CDU und CSU sind. Und in der Fraktion, aus der Orbans Fidesz-Partei ja mal suspendiert wurde. Er ist jetzt bei den Patrioten. Peter Modjor will vor allem die 2 großen Probleme Ungarns angehen. Den Kampf gegen die Korruption und er will wieder eine funktionierende Rechtsstaatlichkeit. Bei diesen beiden Themen ist ja Ungarn in der EU auf dem letzten Platz. Was die Korruption in Ungarn angeht, da habe ich mit Transparency International in Ungarn gesprochen. Und die haben gesagt, dass sie ranken ja Ungarn schon zum 4. Jahr in Folge als das korrupteste Land der EU, dass sie davon ausgehen, laut ihren Kenntnissen, dass etwa 4 bis 5 Milliarden Euro pro Jahr an das engere Umfeld von Viktor Orban geleitet werden. Und dann will Peter Modjor auch wieder ein echtes demokratisches System, wie er sagt. Das, was wir jetzt unter Orban in Ungarn haben, das bezeichnen ja die Politikexperten als gekaberten Staat, als defekte Demokratie oder als Wahlautokratie. Ja, und Peter Modjor verspricht dann auch mehr Wohlstand für die Ungarn. Die Ungarn gehören ja zu den Menschen mit der geringsten Kaufkraft in der EU und will das Schulsystem und das Gesundheitssystem verbessern. Beides ist ja in Ungarn in einem sehr schlechten Zustand. Die Krankenhäuser sind total heruntergewirtschaftet. Öffentliche Krankenhäuser, da heißt es in Ungarn, dass man da oft seine eigene Bettwäsche mitnehmen muss, sein eigenes Besteck mitnehmen muss. Man wartet teilweise über ein Jahr auf einen Arzttermin. Und auch beim Schulsystem schaut es so aus. Alles komplett heruntergewirtschaftet. Die guten Lehrer, die jungen Lehrer sind ins Ausland gegangen. Es sind ältere Lehrer da. Es wird indoktriniert. Also das ist das, was viele Ungarn auch wirklich nervt. Dieses heruntergekommene Bildungssystem und das heruntergekommene Schulsystem.
Gibt es denn eigentlich Unterstützung von anderen Oppositionsparteien? Wir haben jetzt nur über Modjor gesprochen.
Also es war ja bei der letzten Parlamentswahl in Ungarn 2022 so, dass da ein breites Oppositionsbündnis angetreten ist aus Linken, Rechten, Liberalen, Grünen und die sind gescheitert. Und deswegen haben nahezu alle Oppositionsparteien gesagt, okay, wir ziehen uns zurück und lassen Peter Modja machen.
Kemény fejű ember, de fejjel megy a falnak, úgyhogy erre szükség is van. Azt nem gondolom, hogy a jelenlegi rendszert...
Ich habe zum Beispiel gesprochen mit dem grünen Bürgermeister von Budapest, Gergely Karacson, und der sagt, ja, Peter Modja ist ein hartnäckiger Typ, der mit dem Kopf durch die Wand geht. In einer stabilen Demokratie würde so jemand wie er ohne Regierungserfahrung nicht unbedingt Premier werden. Aber Ungarn hat leider keine stabile Demokratie. Es ist ein Land, wo ein autoritäres Regime gestürzt werden muss. Und dazu braucht man einen Typen wie Peter Modja, und ich schätze seinen Kampf und ich wünsche ihm viel Glück, das sagt der grüne Bürgermeister. Dadurch, dass sich eben alle zurückziehen, sagen die Umfragen voraus, dass es am Ende drei Parteien im ungarischen Parlament geben wird. Modjas konservative Tisza-Partei, Orbans rechtspopulistische Fidesz-Partei und noch die rechtsextreme Partei Mihorzong, die kämpfen nur für sich selbst. Also es wird nicht ein besonders vielfältiges Parteienspektrum sein am Ende.
Du hast vorhin gesagt, dass Korruption auch ein Thema ist in Ungarn. Was glaubst du denn, wäre Viktor Orban auch bereit, eine Wahl zu manipulieren in irgendeiner Form?
Also klassischen Wahlbetrug gibt es in Ungarn nicht. Also in Nicht-EU-Ländern, am Balkan, zum Beispiel in Serbien, passiert es ja, dass Wahlzettel verschwinden, dass Leute aus dem Ausland mit Bussen herangekarrt werden und mit falscher Adresse angemeldet werden, sodass sie dann illegal wählen können.
Solche Vorwürfe haben ja unabhängige Wahlbeobachter zum Beispiel bei den Parlaments- und Kommunalwahlen in Serbien 2023 erhoben.
Genau. So etwas gibt es im EU-Land Ungarn nicht. Wie da Wahlmanipulation stattfindet, das habe ich selbst im 300-Einwohner-Dorf Tolt erfahren, ganz im Osten Ungarns an der Grenze zu Rumänien. In diesem Dorf gibt es kaputte Straßen, kein Geschäft, es ist völlig verarmt. Und das ist nämlich Orbans Stammklientel, die verarmte Dorfbevölkerung. Die wurde nämlich immer unter Druck gesetzt nach dem Motto, wenn ihr ein Orban-Dorf seid bei der Wahl, dann gibt's Hilfen. Wenn ihr kein Orban-Dorf seid, dann kriegt ihr weniger. Und es gab auch jetzt wieder Wahlgeschenke, da wurden Möbel ins Dorf geschickt und verteilt. Es gab spezielle kleine Kindergelder für die Familien. Aber ich habe jetzt mit einer Dorfbewohnerin gesprochen und die hat mir gesagt, diese ganzen Manipulationen wirken nicht mehr, wir wählen Orban nicht mehr, denn wir haben einfach gemerkt, er führt uns nicht aus der Armut. Die Leute im Dorf haben aber eben auch alle Peter Modja gesehen, denn er war auf seiner Tour durchs ganze Land, auch in dem Dorf, und die Leute sagen, sein Auftritt war überzeugend und sie glauben jetzt, dass er vielleicht ihre Situation verbessern wird, mehr als Viktor Orban.
Die Menschen setzen also große Hoffnungen in einen Wahlsieg von Peter Modja. Wenn der jetzt am Sonntag die Wahl gewinnen würde, wie einfach kann er solche Wahlversprechen denn dann umsetzen?
Also es kommt sehr darauf an, wie Peter Modja die Wahl gewinnt. Er muss eigentlich mit einer Zweidrittelmehrheit gewinnen, denn Viktor Orban hatte 2010, als er ins Amt kam, er war davor schon mal eine Legislatur, dann gab es eine Pause, dann kam er 2010 ins Amt und da hatte er schon eine Zweidrittelmehrheit und er hat mit sogenannten Kardinalgesetzen mehrfach die Verfassung geändert. Er hat zum Beispiel so Paragraphen in die Verfassung reingeschrieben, dass eben die Justiz und Institutionen mit loyalen Menschen, pro-Orban-Leuten besetzt werden konnten und dass die auch lange im Amt bleiben konnten. Er hat das Wahlsystem mehrfach geändert, sodass er dann später bei Wahlen mit unter 50% die Wahl gewinnen konnte und trotzdem eine Zweidrittelmehrheit im Parlament bekommen konnte.
Wie hat er das genau gemacht?
Erstmal, dass das Parlament verkleinert wurde von über 300 Abgeordnete auf ein bisschen mehr als 190 Abgeordnete. Und von diesen werden 106 durch Direktmandate in den Wahlkreisen gewählt. Und da war es dann so, dass die Fidesz-Partei mehrfach die Zuschnitte der Wahlkreise geändert hat. Also zum Beispiel in Budapest, wo viele Oppositionswähler sind, wurden tendenziell große Wahlkreise gebildet, wo so 80.000 einen Abgeordneten wählen. Auf dem Land, wo eher so die Fidesz-Wähler sind, da wurden eher kleinere Wahlkreise mit 50.000, 60.000, die dann einen Abgeordneten wählen. Also viele Oppositionswähler werden zusammengefasst und wählen relativ wenige Abgeordnete. Ja, und so wurde das halt zugunsten von Viktor Orban verschoben. Ja, und da muss eigentlich Peter Modja mit einer Zweidrittelmehrheit ran können, um diese Verfassung wieder sozusagen reparieren zu können. Wenn er das nicht schafft, wenn er nur so eine knappe Mehrheit hat, dann kann es tatsächlich sein, dass das Orban-System Peter Modja beim Regieren behindert. Dass da Orban-Loyalisten dann noch in ihren Ämtern bleiben und ihn blockieren und dann kann er halt eben zu einer Enttäuschung werden. Das Interessante ist, dass Peter Modjer sich gar nicht so sehr auf diese Diskussion Zweidrittelmehrheit oder knappe Mehrheit einlässt. Er sagt, auch wenn ich knapp gewinne, Hauptsache ich gewinne, da lässt sich schon einiges tun und ich werde da einiges verändern. Und da sagen halt viele, da ist er so ein bisschen, nimmt er den Mund sehr voll. Also es kann tatsächlich sein, dass er mit einer knappen Mehrheit relativ wenig ausrichten kann, dass ihm die Hände gebunden sind. Und dann besteht halt wirklich die Gefahr, dass er enttäuscht, dass dann auch Orban sagt, seht her, der macht doch auch nichts besser. Und dass dann eben die Opposition in irgendeiner Form frustriert irgendwie aufgibt und dass dann Orban gestärkt wieder zurückkommt. Also diese Befürchtungen gibt es schon auch.
Wir schauen von Deutschland aus so gebannt auf die Parlamentswahl in Ungarn, weil das Land in den letzten Jahren unter der Führung von Viktor Orban eine Sonderrolle in der EU eingenommen hat. Oft hat sich Orban gegen EU-Politik gestellt. In den letzten Jahren ging es dabei vor allem um die Unterstützung der Ukraine und Sanktionen gegen Russland. Wie positioniert sich denn Peter Modjer bisher gegenüber der EU?
Peter Modjer ist in der konservativen Fraktion im EU-Parlament und während jetzt Orban sich mit der US-Administration getroffen hat, bei Orban war jetzt vor kurzem Javier Milei, der argentinische Regierungschef, dann war da Vucic, der autoritäre serbische Regierungschef, hat sich Modjer halt eben mit EU-Führern getroffen. Er hat sich getroffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz, mit dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk, mit dem kroatischen Premier Andrej Plenković, also mit konservativen EU-Politikern, und die haben ihm alle gut zugesprochen. Also die gehen schon davon aus, dass er derjenige ist, der Ungarn zu einem guten EU-Partner macht. Aber Peter Modjer vermeidet so ein bisschen die Außenpolitik und die EU-Themen. Er ist sehr zurückhaltend bei Aussagen zur Unterstützung der Ukraine, zur Waffenlieferung zum Beispiel. Er ist auch sehr zurückhaltend, was Flüchtlingspolitik angeht. Er sagt jetzt nicht irgendwie, ich werde den Zaun einreißen und jetzt werden in Ungarn ganz normal Asylverfahren laufen, wie in allen anderen Ländern auch, weil halt Peter Modjer weiß, dass das keine Gewinnerthemen sind in Ungarn. Da hat Orban wirklich so Bilder erzeugt, dass die Leute eben Angst vor sowas haben. Und da hält er sich zurück. Also er konzentriert sich ganz auf die Innenpolitik und sagt, was Orban im Inneren falsch gemacht hat. Also zum Beispiel, Viktor Orban hat ja die Pride-Parade verboten. Mhm. Peter Modjer stellt sie jetzt nicht hin, hurra, LGBTQ-Rechte, weil er dann weiß, er verliert dann die Landbevölkerung. Sondern er hält sich da sehr zurück und sagt halt, ja, die Versammlungsfreiheit ist schon ein hohes Gut. Mhm. Und dann weiß man schon, ja, wenn er an die Macht kommt, wird er wahrscheinlich nicht mehr auf die Idee kommen, so wie Viktor Orban, zu versuchen, die Pride-Parade zu verhindern. Das hat ja bei Viktor Orban auch nicht geklappt, da kamen ja dann trotzdem ganz viele Leute. Also er wird wahrscheinlich schon angepasster agieren und innerhalb der EU weniger ausscheren, denke ich.
Oliver, was würdest du abschließend sagen? Wie viel steht für Ungarn bei der Wahl am Sonntag auf dem Spiel?
Also, mir haben mehrere oppositionsnahe Experten gesagt, wer außer Peter Modjer, außer jemand, der so viele Leute zieht, der diese Story hat, er ist der Aussteiger aus dem System, wer sonst soll Orban schlagen? 16 Jahre haben wir es nicht geschafft, das ist unsere letzte Chance. Und dann hoffen eben viele Leute, wie zum Beispiel auch der grüne Bürgermeister Karacson, dass das vielleicht eher so eine Übergangslösung ist, dass Peter Modjer so jemand ist, der einfach erstmal das System besiegt und Orban schlägt. Peter Modjer, muss man ja auch sagen, der hat ja sein Regierungsteam vorgestellt, also seine Minister in spe, und da waren dann alle positiv überrascht, dass das jetzt nicht irgendwelche Kumpels von Peter Modjer sind, sondern das waren Experten, die alle kennen in Ungarn, also zum Teil so Fachleute, die sehr anerkannt sind, und das wirkte dann schon so, als ob er so eine Art Expertenregierung bilden will und nicht jetzt irgendwie gleich in seine eigene Parteipolitik einsteigt. Also es könnte sein, dass das nicht die Dauerlösung ist, Peter Modjer regiert ewig lange, sondern dass dann vielleicht irgendwann so ein normales, in Anführungsstrichen, Parteienspektrum mit Koalitionen und sowas entsteht. Und da sagen eben viele, Peter Modjer ist der letzte Schuss, den wir noch frei haben. Und wenn das nicht hinhaut, ja, dann werden wir wohl dauerhaft in einem autokratischen System leben und werden uns wahrscheinlich so entwickeln wie so ehemalige Sowjetstaaten.
Oliver, vielen Dank, dass du bei FKM warst.
Gerne.
Oliver Schosch und seine KollegInnen aus dem ARD-Studio Wien sind am Wochenende vor Ort in Ungarn und berichten von der Wahl. Auf tagesschau.de seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und am Montag schauen wir bei FKM in den Himmel auf Kondensstreifen von Flugzeugen. Und nein, es geht nicht um Verschwörungstheorien. Wir klären, wieso diese weißen Streifen besonders schädlich fürs Klima sind, was man gegen sie tun könnte und wieso das bisher nicht gemacht wird. Lasst ein Abo da, dann verpasst ihr keine neue FKM-Folge. Autor dieser Folge ist Niklas Münch. Mitgearbeitet haben Sebastian Schwarzenböck und Lukas Waschbüsch. Produktion Ruth-Maria Ostermann, Viktor Völsner-Weresch, Lorenz Kersten und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause. Schönes Wochenende. Macht's gut. Bis bald. Und jetzt kommt zum Wochenende noch ein Podcast-Tipp mit einem ganz anderen Thema. Es gibt eine neue Staffel der Beatles-Story. Being the Beatles, eine Pop-Revolution. Erzählt die Erfolgsjahre der wohl größten Band der Welt. Wie es ausgerechnet vier Jungs aus der Arbeiterstadt Liverpool geschafft haben, die Popmusik auf links zu drehen und immer wieder eine neue Überraschung rauszuhauen. Darum geht's in den 6 neuen Folgen. Natürlich inklusive Ohrwurm-Garantie. Ich sag nur, hier comes The Sun, Love, Love Me Do, Yesterday, Yellow Submarine, die Geschichte der Beatles. Das ist eine richtige Heldenreise mit Ups und Downs, mit Konfetti und Enttäuschung, mit viel Liebe und erbittertem Streit. Hört da unbedingt rein. Being the Beatles findet ihr in ARD Sounds, überall, wo es gute Podcasts gibt. Und wir verlinken euch den Podcast auch nochmal bei uns in den Shownotes.